Tag zusammen. Endlich startet die neue Saison mit DFB-Pokal Runde 1. Und wer die Folge bis zum Ende durchhört, der bekommt eine relativ unprofessionelle Pokalvorschau. Wir sagen euch, wo es Überraschungen geben wird. Spoiler, Hafenstraße. Orakel Kevin schlägt wieder zu. Kann nur gut werden. Aber davor reden wir ausführlich über den BVB. Ihr habt uns eure Wunschaufstellungen geschickt. Darauf gehen wir ein und wir bauen unsere eigene. Natürlich auch mit Blick auf Neuzugang Maxi Bayer und auf Neuzugang Niklas Süle. Also, der Dortmunder ist ja wie neu und einfach geil selbstkritisch. Darüber sprechen wir und über den Titelkampf mit den Bayern und. Mein Name ist Conny Küpper. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, abonniert die Nummer hier und jetzt viel Spaß mit eurem Lieblingspodcast.
Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Conny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.
Pflichtspielstart steht an in Deutschland. Das DFB-Pokalwochenende läutet alles ein, bevor dann in einer Woche auch die Bundesliga startet. Ich bin so ein bisschen hebelig. Kevin, geht's dir genauso?
Ja, ich freue mich vor allen Dingen auf Dortmund natürlich, ne, gegen Lübeck. Aber es geht ja morgen schon, also Freitag schon los und ja, das sind auch interessante Spiele und endlich kann man wieder im Fernsehen auch was schauen, ne?
Also das heißt, du guckst im Fernsehen, das heißt, du bist nicht in Hamburg, spielst ja im Volkspark.
Ach so, das weiß ich noch gar nicht, ob ich da bin. Das lasst euch alle überraschen.
Du bist aber ein Spontaner. Du bist ja sehr spontan gewesen. Ja. Normalerweise planst du doch deine Auswärtsfahrten immer 3-4 Wochen im Voraus.
Ja.
Kevin, wir sitzen hier gerade. Du hast letzte Woche fälschlicherweise gesagt, dass wir noch an deinem Tisch sitzen werden, an unserem gewohnten Platz im hellen Wohnzimmer mit Blick aufs Westfalenstadion. Leute, dem ist nicht so. Ich filme mal ganz kurz hier mit. Wir sitzen gerade bei Kevin in der Küche. Hier ist die sagenumwobene Kaffeemaschine, die meistens ihre Dienste leistet. Und es ist Umzug angesagt.
Ja.
Wie sieht's aus?
Ja, wir haben schon einiges rübergebracht. Jetzt wird nächste Woche steht noch einiges an und dann werde ich in den nächsten 1-2 Wochen drüben sein.
Bevor wir uns in all die Themen stürzen, die auf dem Tisch liegen, Kevin, müssen wir noch mal kurz einen Rückblick machen auf unsere letzte Folge. Du kannst dich erinnern, es gab so 2-3 Themen, die hochgekocht sind. Instagram, wir haben das Video gepostet von Waldemar Anton.
Ja.
Das ist durch die Decke gegangen und natürlich auch in Stuttgart angekommen. Deswegen geht's in der Kommentarspalte heiß her. Und dann gibt's auch viele, die sagen, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Dortmund ist doch eine Ebene höher und der hat doch recht. Und wenn er mehr Geld verdient, dann soll er wechseln. Aber das ist ja gar nicht unser Kritikpunkt.
Das stimmt. Es ging um die vorige Aussage von ihm, dass er noch bei Stuttgart gespielt hat. Also mir vor allen Dingen, weil ich tätige nicht so eine Aussage. Und dann ist egal, ob Borussia Dortmund kommt, weiß ich nicht, Hoffenheim oder
Wer auch immer,
Werder Bremen oder was, sondern es geht ja um die Aussage und da verstehe ich die Fans, dass die sauer sind vom VfB Stuttgart und dann denkt man immer wieder, heutzutage zählt die Aussage von einem Spieler zählt einfach nicht mehr.
Ja, und um das wirklich nochmal klarzustellen, Kevin, genau was du gerade gesagt hast, es geht uns nicht um den Wechsel an sich und wir wissen das alles, dass in Dortmund vielleicht die nächste Karriereebene für ihn erreicht ist. Wie gesagt, es geht lediglich um die Aussagen, die er vorher macht, weil wenn du sie so triffst, dann verpflichtest du dich eigentlich auch dazu zu stehen. Aber gut, das war Thema Waldemar Anton. Wir haben, glaube ich, viele neue Hörer aus Stuttgart. Herzlich willkommen. Bleibt gerne mit dabei. Wir nehmen wöchentlich auf, jeden Freitag Viertelstunde Fußball. Euer neuer Audiosnack. Und ja, Entschuldigung, wir haben gesagt, Mislintat, wir wissen nicht ganz genau, ob er auch aus Dortmund ist, aber er hat halt ganz viele Erfolge mit dem BVB gefeiert. Er ist auch in Dortmund geboren.
Ja, also doch.
Ja. Entschuldigung, dass wir das jetzt nicht auf dem Schirm hatten, Leute. Wir haben eine Torwette gemacht. Ich habe gesagt, ich schieße mehr Tore.
Warst du im Kader am Sonntag?
Ich muss arbeiten.
Wahnsinn.
Ich musste arbeiten. Ich bin dazugekommen, am Ende hab noch zugeguckt, die letzten.
Okay.
Gewonnen? Mit einem 2-2 sind wir in die neue Liga gestartet.
Wir haben in der Niederlage.
Ach, die haben in der Niederlage gestartet.
Hast du gespielt? Spielen morgen schon wieder Freitag. Aber ich kann nicht spielen, ne?
Immer noch.
Fuß machen mich fertig, ehrlich.
Scheiße.
Das ist unglaublich. Ich habe wirklich einen Bänderriss lieber oder einen Faserriss oder so als sowas. Sowas will ich nie wieder haben.
Du hast immer so komische Sachen.
Ja, ohne Witz. Ich habe immer komplizierte Sachen irgendwie. Ja. Vor allen Dingen, du trittst ja immer drauf, weil das ja unterm Fuß ist.
Ja.
Ich weiß gar nicht, eigentlich müsstest du 2 Wochen einfach im Bett liegen, glaube ich.
Ja. Oder Krücken?
Ich weiß es nicht, aber es wird nicht besser, keine Ahnung. Ich hoffe, dass das irgendwann auf einmal der Tag kommt. dass es aufwärts geht.
Blitzheilung. Für meine Wette ist das natürlich super, aber ich drücke dir natürlich trotzdem alles Beste, dass du schnell wieder fit wirst, Kevin. Es hat sich ein Jurist gemeldet.
Warum?
Bei Instagram.
Was denn jetzt?
Und der Michael, will ich mal ganz kurz vorlesen, der hat sich unsere Wette, so wie ich sie formuliert habe, genauer angeguckt. Und er schreibt, wenn man genau hinhört, was Corny sagt, hat er die Wette schon gewonnen. Ich habe nämlich gesagt, Kevin, wir hören mal ganz kurz rein in die letzte Woche, wie ich es formuliert habe. Aber ohne Scheiß, ich biete dir jetzt eine Wette.
Ja, was?
Ich mache in der Kreisliga B in dieser Saison mehr Hütten als du. So, Kevin, also wer da genau hinhört, und da muss ich dir Michael recht geben, solltest du in der Winterpause in die Kreisliga B wechseln. Ansonsten kannst du das gar nicht mehr schaffen.
Ja, Wahnsinn, du trickst da rum. Naja, aber es erzählt für unsere jeweilige Liga.
So, ich will mal nicht so sein. Ja. Es zählt für unsere jeweilige Liga. Du bist in der Westfalenliga, ne?
Ja.
2, 3 Ebenen weiter oben. Auf Instagram haben inzwischen über 1000 Leute abgestimmt. Immerhin 27% glauben an mich.
Ja?
Ja. Oh. Leute, Küsschen geht raus an euch. Vielen Dank. Ich werde das regeln. Ich bin schon mit dem Coach in Kontakt, dass ich die Elfmeter schießen darf bei uns.
Dafür muss ich erstmal im Kader stehen.
Kevin, wir haben es gerade schon gesagt, es geht wieder los, Pflichtspiel Nummer 1 steht an von Borussia Dortmund. Für mich nochmal ein Zeitpunkt, um zurückzudenken, wie lange war jetzt eigentlich Pause? Seit Wembley, seit dem Spiel in London, manchmal denke ich noch dran zurück, blitzt das bei dir auch noch manchmal so auf?
Wembley, ist nie eine gute Erinnerung irgendwie, glaube ich, ne? Aber es war trotzdem ein schöner Tag und man hat die Gegentore leider noch vor Augen und das mehr drin war, aber ja, ist das abgehakt und jetzt freuen wir uns erstmal auf das erste DFB-Pokalspiel und dann nächste Woche gegen Eintracht Frankfurt.
Ja, ich finde auch, also wenn man noch an Wembley zurückdenkt, dann eigentlich mehr mit einem Lächeln, weil es einfach unfassbar geile Monate waren. Dann haben wir die Pause auch mitgenommen, die war wichtig, EM war auch cool, aber Vereinsfußball ist ja nochmal was anderes, das wissen wir alle mit all der Tradition und mit all den Rivalitäten, die da entstehen. Der BVB spielt im Volksparkstadion. Hast du mitbekommen, dass sich die HSV-Fans darüber aufregen?
Ja, habe ich. Die haben Banner hochgehalten, hab ich gesehen.
Banner hochgehalten?
Für Donalds, wegen Donalds, ne? Und jetzt
ich kann es vorlesen. Ja. Bei Donalds noch auf Wohltäter gemacht, bei Phoenix nur an die Asche gedacht. Unser Stadion ist kein Airbnb.
Ja, für den kleinen Verein ist das natürlich top. Ne? Ich glaube, bei denen wären nur 3.000 oder so reingegangen in Lübeck. Und überleg mal, was die jetzt da für Einnahmen haben und für den kleineren Verein ist das wunderbar, aber trotzdem muss man auch ein bisschen die HSV-Fans verstehen, weil das ihr Stadion ist und wenn da so viele Gäste immer sind, ist glaube ich nicht für die Fans so schön.
Ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, allerdings wie gesagt, für den Regionalligisten Phoenix ist das natürlich kohletechnisch unfassbar. Wie geht man so ein Regionalligaspiel an? Du kommst aus einer langen Pause, du weißt selber nicht so richtig, wo du stehst.
Die haben schon gespielt, ne, glaube ich, die haben gewonnen.
Die sind drin schon,
ja. Ja, die haben gewonnen, meine ich.
Richtig.
Erstes Spiel, ja, aber du freust dich einfach auf das Spiel, du hast nichts zu verlieren.
Ich meine als BVB.
Ach so, als BVB.
Du bist ja quasi in der Findungsphase, du bist im Umbruch und dann triffst du auf einen Underdog und hast quasi, du musst siegen.
Ja, aber die Qualität wird ausreichen, du wirst... Du musst das Spiel nur ernst nehmen, du darfst nicht zurückziehen in den Zweikämpfen, sondern und denken, nach nächste Woche ist wichtiger oder sowas und das gewinnst du so, weil dann hast du ein Problem. Aber wenn du konzentriert bist, wenn du in die Zweikämpfe gehst, dann setzt sich die Qualität einfach durch und dann hast du ja auch noch ein Heimspiel. Ich glaube, es werden 30.000 bis 40.000 Dortmunder da sein. Ne?
Es wird unfassbar.
Ich glaube, weil... Gerade im Norden gibt es ja auch viele Dortmund-Fans und viele reisen von hier aus.
Alle haben wieder Bock.
Ja, alle haben Bock, geiles Wetter und ich glaube, es ist ja ein Heimspiel und das Stadion wird laut sein und das muss ja dann Bock machen und ist ein guter Auftakt und ich glaube, wenn du konzentriert bist, wird das auch ein klares Ergebnis.
Also Nuri Sahin muss schon so ein bisschen aufpassen und er hat ja jetzt eine ganze Menge Qualität, er hat quasi die Qual der Wahl, was die Aufstellung angeht, unter der Woche verkündet, Maxi Bayer kommt zum BVB. Junger Typ, überragende Saison gespielt für Hoffenheim, offensiv flexibel einsetzbar. In welcher Rolle siehst du ihn beim BVB?
Ich glaube, in einer wichtigen Rolle. Er ist ein guter Fußballer, das hat man letzte Saison gesehen bei Hoffenheim. Er hat sich immer weiterentwickelt. Ich weiß gar nicht, wie viele Torvorlagen Tore der hat. Da sind einige.
16 hat er gemacht, 16 Buden. Zwei auch gegen den BVB.
Und wir haben da ein Riesentalent. Und er wird wichtig sein für den BVB in der Offensive. Und ich erwarte auch viel von ihm.
Wir werden gleich nochmal detailliert auf die Aufstellung zu sprechen kommen. Das haben wir angekündigt bei Instagram. Hat er das Potenzial, Stammspieler zu sein?
Auf jeden Fall.
Ja?
Ja.
Das heißt, er wird
vorne spielen. Er wird einfach anspielen, ja.
Na komm, dann.
Ich glaube jetzt nicht im Pokal jetzt direkt, aber weil ich glaube, da wird er die letzte halbe Stunde oder so mal reingeworfen, weil jetzt ganze Zeit bei der Vorbereitung nicht dabei war. Aber ich glaube, ja, gegen Frankfurt schaut man schon mal, aber dann spätestens, wenn nach Bremen fahren, wird er von Anfang an spielen.
Ach krass, weil Nuri hat ja gerade in der Offensive relativ viel an Möglichkeiten.
Ja.
Trotzdem sagst du, der wird spielen.
Ja.
Dann lass uns doch mal durchgehen, Leute. Wir haben euch darum gebeten, schickt uns mal eure Wunschstartaufstellung beim BVB. Jetzt Pokal können wir mal außen vor lassen, das wird eine Wundertüte gegen den Viertligisten. Aber grundsätzlich dann, wenn die Bundesliga wieder losgeht, mit welcher Formation wird Nuri ins Rennen gehen? Wir gehen mal erst eure Rückmeldungen durch. Da kam super viel rein. Danke dafür. Dann würde ich vorschlagen, Kevin, mache ich mal meine bei euch zusammen und dann hören wir uns deine an und gucken wir, wo Unterschiede sind und wo wir vielleicht auch Gemeinsamkeiten haben. Der Noah hat geschrieben, Kobel im Tor, gut. Dann Kauto, Schlotterbeck, Anton, Riasson auf links, Sabitzer und Groß Doppelsechs und vorne Bayer, Brandt, Mahlen und in der Spitze Guirassy. Hört sich erstmal nicht so schlecht an.
Aber gehen wir jetzt davon aus, dass Guirassy spielt oder nicht?
Wir gehen von der Bestbesetzung aus.
Von der Bestbesetzung?
Also ab Oktober.
Okay.
Ja. Also du kannst natürlich vorne in die Sturmspitze noch jemand anderen stellen und sagen, wenn Guirassy dann kommt,
okay, dann
wird sich das nochmal wechseln. So, Sascha, finde ich spannend, schreibt Kobel, dann Kauto, Süle, Anton, Schlotterbeck, Riasson.
Fünferkette.
Er geht auf Fünferkette. Im Zentrum Groß, Sabitzer, Gittens. Und vorne Guirassy und Brandt. Wäre eine ungewöhnliche Rolle auf jeden Fall für Julian Brandt. Aber habe ich rausgepickt, weil ich gedacht habe, Fünferkette eventuell auch eine Option. Zumindest für Sascha. Schöne Grüße.
Mhm.
Danke für die Aufstellung. Ich kann es dir sagen, Kevin guckt gerade ein bisschen zweifelhaft.
Ja, ich glaube nicht, dass Nuri mit einer Fünferkette spielt.
Glaubst du nicht?
Nein.
Wird bei der Viererkette bleiben.
Ja,
ne?
Ja.
Pascal. Wir wollen noch, zwei, drei gehen wir noch durch. Mhm. Pascal schreibt, Tor Kobel. Rechts Kauto, in Verteidigung Schlotterbeck, Süle, links Riasson, also wie eben. Zentrum Groß Sabitzer, auf der 10 Brandt, links Gittens, rechts Mahlen und im Sturm aktuell Bayer, dann Guirassy. Er sagt also Bayer nicht in der Startformation.
Aktuell ja.
Siehst du es genauso?
Hat er ja gesagt, nicht ja, Bayer ja, und dann genau. Guirassy.
Lukas, lieber Lukas, hat geschrieben, Riasson, Schlotterbeck, Anton, Kauto. Also irgendwie Defensive stellt sich im Prinzip bei Viererkette von selbst auf.
Ja, außer Süle und einer fehlt immer irgendwie, ne?
Einer fehlt immer. Ja. Riasson oder Schlotterbeck.
Ja.
So, dann vorne, und das ist ein Name, der sehr oft aufgetaucht ist, Duranville. Er sagt Duranville, Can, Groß, Sabitzer, Gittens, Bayer. Entscheidet sich gegen Julian Brandt und bringt Duranville. Das nur stellvertretend, weil Duranville ist wirklich ein Name, der häufig aufgetaucht ist in den Vorschlägen, die uns zugeschickt wurden, das waren über 100. Spannende Rolle auch von ihm, man hört immer, unfassbarer Zocker, sieht es auch manchmal dann in den Testspielen so, wenn er hier mal einen Ball durch die Beine schiebt, geiler Dribbler. Wie schätzt du seine Rolle? Ist er schon einer?
Er muss fit bleiben auf jeden Fall, ne?
Ja.
Und ich glaube, der wird am Anfang viele Kurzeinsätze bekommen und dann wird man in der Saison sehen, ob er sich durchsetzt. Ich hoffe es. Ich glaube, der hat 1 gegen 1 ist ja gerade im 1 gegen 1 bärenstark. Das sieht man immer wieder. Der ist schwer zu verteidigen und er muss einfach, glaube ich, fit bleiben.
Wir haben teilweise wirklich so Grafiken geschickt bekommen. Also einige haben es nur kurz runtergetippt.
Okay.
Andere haben aber so richtig was zusammengebaut.
Boah.
Mit so Karten.
Wahnsinn.
Also da hat sich einer richtig Mühe gegeben. Auch Fünferkette mit Kobel hinten, Süle, Anton, Schlotterbeck innen, links Adeyemi, rechts Kauto. Im Zentrum Sabitzer Groß, davor Brandt und dann Doppelspitze Bayer Guirassy. Adeyemi, ich weiß, dass der die Rolle schon mal gespielt hat.
Ja.
Ich glaube gegen Paris sogar, wo der nur marschiert ist auf der linken Seite. Aber grundsätzlich ist das nichts für den Alltag, oder?
Glaube ich nicht, ne? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil der schon nach hinten hin eigentlich zu
Larifaren.
Ja, zu faul ist, würde ich mal sagen.
Oder faul. Man kann es auch faul nennen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Trotzdem eine Variante, Fünferkette, kam selten, aber immer mal wieder. Ich glaube, der Wunsch von einigen da, mal von den Dortmunder Tugenden abzurücken. Ich mach mal meine.
Wir können ja zusammen durchgehen.
Sollen wir zusammen machen?
Wir fangen hinten an, Torwart ist klar, Kobel.
Ja. So, dann...
Rechts, Scout. Auch klar, auch klar, ja.
Ich muss ehrlich sagen, der kommt von Girona. Ich habe ihn nicht ein einziges Mal in einem Pflichtspiel zocken sehen. Man hört von allen, Vollmaschine. Und dementsprechend vertraut er schon mal
drauf. Ja.
Kauto wird definitiv spielen. Dann daneben die Innenverteidigung. Was hast du?
Ich sah Süle und Anton.
Sag ich genauso. Und links Schlotterbeck.
Ja.
Genauso hat das auch gegen Aston Villa gespielt im Testspiel.
Und ich glaube, dann werden sie immer einen Dreieraufbau machen. Schlotterbeck geht ein bisschen zurück. Und ja.
Und sollte einer von denen ausfallen, kommt immer Riason ins Spiel.
Ja.
Riason, der entweder rechts spielt.
Ja, genau.
Oder
links, ja.
Oder links, wenn Schlotterbeck reinrückt. Benze Baini.
Er wird nicht spielen.
Hä? Du flüsterst.
Ja, ich glaube, er wird nicht spielen.
Also, der wird vielleicht mal reinkommen oder so, aber grundsätzlich wird er für die erste Elf nur ganz, ganz für eine Option sein, auch bei mehrfacher Belastung in der Champions League und im DFB-Pokal. Dafür haben die Leistungen der letzten Saison einfach nicht gereicht.
Ist so. Auf jeden Fall, das stimmt.
Im Zentrum bin ich gespannt. In meiner Version
Sabitzer und Groß.
Spielt Emre Can als Kapitän dort keine Rolle. Bei dir auch?
Ich soll ja meine Wunschaufstellung sagen.
Ja, ja.
Oh, ja. Also die beiden, Sabitzer und Groß.
Ja, du glaubst aber auch, dass Nuri Sahin auf Emre Can setzen wird, ne?
Ja.
Ich glaub's auch. Weil du machst nicht Emre Can zum Kapitän,
ja,
um ihn dann im ersten Spiel rauszulassen, weil dann machst du direkt ein Thema auf und musst dich rechtfertigen. Darauf hat Nuri keinen Bock. Deswegen glaube ich, Emre Can wird spielen.
Ja.
Meine Wunschaufstellung ist auch Groß und Sabitzer.
Also machst alles nach, ja.
Groß kann ja auch den defensiven Part übernehmen. Dementsprechend, ich fänd's geil. Aber dann müsste man auf Emre Can, auf den Captain verzichten. So, davor natürlich auf der 10 Julian Brandt. Links habe ich auch Jamie Gittens. Wir sagen ja nicht mehr Jamie Bino Gittens, sondern sagen Jamie Gittens. Das hat er sich gewünscht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er ein Durchstarter wird in dieser Saison.
Ja, wieso nicht? Aber er jetzt am Anfang wird er spielen.
Glaubst du auch?
Ja.
Kein
Brandt wird auf jeden Fall spielen, ist gesetzt auf der 10.
Ja. Adeyemi spielt in der Champions League, weil da hat er Bock.
Adeyemi wird am Anfang vorne drin spielen, aber sonst Gerassi vorne.
Glaubst du? Ja. Adeyemi vorne drin?
Mhm.
Glaube ich nicht.
Ich sag ja. Und rechts Bayer.
Ja, okay, stimmt. Ja,
ja, ja.
Ich hab's recht. Ich hab vorne drin Gerassi.
Ja.
Ja, und da könnte sein, dass Adeyemi als Sturmspitze.
Auf jeden Fall.
Mit all dem Tempo. Das heißt, sonst nochmal ganz
dann hast du noch außen Malen und Reina, ne? Den mal wieder als Option.
Gio Reyna ist zurück. Du hast Daniel Malen.
Ja.
Du hast, je nachdem, wer es dann am Ende, du hast auf jeden Fall Duronville, du hast Sebastian Haller, du hast Moukoko.
Ja. Also einen werden sie noch abgeben, schätze ich, ne?
Versuchen es zumindest.
Ja. Offensiv hast du schon Auswahlmöglichkeiten, würde ich mal sagen.
Offensiv hat Nuri tatsächlich die Qual der Wahl. Was?
Eigentlich ist es ein gutes Auftragsprogramm, ne? Musst du eigentlich direkt mit 4 Siegen oder so starten, normalerweise von den Gegnern her.
Ja.
Aber ist auch immer gefährlich, gerade beim BVB, gerade gegen die vermeintlich kleineren, lassen wir ja Punkte liegen. Aber ich bin gespannt und es wird, ich glaube, wir werden guten Fußball sehen vom BVB auf jeden Fall.
Und von Nuri Sahin. Ich erinnere nur mal an
und ich glaube, Samstag wird halt Bayern noch auf der Bank sein und rechts wird Sabitzer spielen und vorne Adeyemi und Emre Can und Groß auch für 6. Nicht, dass wir da auch was falsch, das wollte ich nur mal für Samstag sagen.
Ja.
Das, so werden wir spielen.
Also, der DFB-Pokal ist ohnehin Wundertüte. Okay, pass auf. Samstag sagst du also Kobel, dann die Viererkette, die wir genannt haben. Auf der Doppel-6 stehen Can und Groß.
Ja.
Rechts Sabitzer, Brandt, links
Gittens, vorne Adeyemi.
Vorne Adeyemi. Ihr habt es zuerst gehört, Leute. Mal gucken, vielleicht hört Nuri ja auch ein. Wann holen wir Nuri eigentlich mal hier einen Podcast? Es kamen viele Leute, die gesagt haben, holt doch mal wieder einen Gast rein. Wie wär's mit Nuri?
Ich weiß nicht, ob er darauf jetzt... Ich glaube, der hat gerade Stress genug, schätze ich mal. Ne? Gerade am Anfang ist ja nicht so einfach. Er muss ja auch gut starten.
Ja.
Nicht, dass da sofort Druck aufkommt. Müssen wir mal schauen.
Und ich glaube auch, dass das allerletzte, worauf Nuri Sahin in der aktuellen Phase Bock hat, ist, hier bei uns zwischen Umzugskartons zu sitzen, an deinem Küchentisch. Hier stehen die Gläser schon bereit, rausgeschleppt zu werden, Kevin. Ja. Wo pennst du eigentlich? Ist das Bett noch da?
Da ist Bett ist noch da, im Fernseher hier. Auch, ja.
Wann machst du die erste Nacht? Drüben?
Ich schätze nächste oder übernächste Woche, ich weiß es nicht genau.
Das heißt, mal nächste Woche sitzen wir nochmal hier am Küchentisch, wissen wir.
Könnte sein, ja.
Okay, wir machen das, wir bleiben spontan.
Ich glaube schon.
Wir bleiben spontan. Niklas Süle. Es gab ein bemerkenswertes Interview, was er gegeben hat bei den Kollegen von Sport 1. Und man sieht ganz selten, dass ein Profi seines Formats bei Borussia Dortmund, der in den letzten Jahren super viel Kritik einstecken musste, so heftig selbstkritisch über sich redet, alles auf sich nimmt. Also ich habe die Zitate mal aufgeschrieben, die er da rausgehauen hat. Es ging halt darum, dass er seinen Stammplatz beim BVB verloren hat und nicht für die EM nominiert wurde. Und dann sagt Süle, alles Dinge, für die ich mir ganz allein den Schuh anziehe. Ich hatte es nicht verdient, von Julian Nagelsmann für die EM nominiert zu werden. Die Entscheidung ist vollkommen verständlich, daran gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Und er hat gesagt, ich habe es mental einfach nicht geschafft, die richtigen Dinge zu tun. Ich habe es selbst nicht mehr hinbekommen, mich zu motivieren. Ich wollte, aber konnte nicht. Dann hat ein Umdenken stattgefunden und jetzt will er eine Art Süle 2.0 kreieren.
Dass er das so selbst einsieht, das zeigt Charakter und ich finde es cool von ihm, super von ihm, ehrlich, direkt und ich hoffe jetzt, bleibt er fit und zeigt, dass er in die Nationalmannschaft gehört und dass er wichtig für Borussia Dortmund ist. Und ich glaube, wenn er so fit ist, der hat ja auch Tempo, ne? Der hat ist eigentlich ein guter, super Innenverteidiger, hat er immer hat er bewiesen schon und jetzt ist er fit. Und ich glaube, er wird das auch allen zeigen und man gönnt es ihm. Und wenn er so redet, ich glaube, dann war es keine einfache Zeit für ihn.
Aber du hast das gerade schon in deiner Startaufstellung durchklingen lassen. Süle, wenn er fit ist, wird auch in der Innenverteidigung stehen.
Solange man keinen linken Verteidiger richtig hat, glaube ich, ja.
Ich fand es richtig, ich war verblüfft, dass er so redet, dass er aus dem Nichts plötzlich so Dinger raus hat. Das ist ja wirklich mega geil.
Ja, auf jeden Fall, ja klar.
Ein Profi, der sich eher zurückzieht, haut der raus und kritisiert sich heftig, weil er es jetzt natürlich auch geschafft hat. Gab es für dich mal so einen vergleichbaren Fall, wo du in so einem Tief stecktest, wo du, keine Ahnung, Training, plötzlich keinen Bock mehr hat, vielleicht so Erschöpfungssyndrom oder sowas hattest?
Eigentlich nicht, mein Tiefpunkt war nur einfach in Stuttgart, die Sache. Da war ich kurz, 3-4 Monate hatte ich keinen Bock mehr auf Fußball. Das war eine schwierige Zeit für mich und meine Familie. Aber sonst so während der Fußballzeit, als ich gespielt habe, trainiert habe, habe ich nie dran gedacht. Oder habe ich natürlich gibt es schwierige Phasen im Fußball, wenn du um Abstieg spielst, wenn du auf einmal 6 Niederlagen hintereinander hast und so, das ist nie gut.
Aber das, persönlich?
Persönlich jetzt habe ich nie dran. Habe ich nie dran gezweifelt oder irgendwas.
Weil du gerade die Stuttgart-Sache erwähnst, Leute, wir können uns alle daran erinnern, als Kevin damals sich eigentlich wohlgefühlt hat, aber dann gegangen wurde, so kann man es ja sagen.
Ja.
Dann bist du in ein Loch gefallen, sagtest du, hattest keinen Bock mehr auf Fußball. Gab es diesen einen Moment, wo du morgens im Bett lagst oder sowas und gesagt hast, scheiß drauf, ich greife jetzt wieder an, ich habe wieder Bock?
Boah, das war so ein Prozess. Wir haben mit vielen Leuten geredet, mit vielen Ex-Mannschaftskollegen, mit vielen viele Freunde, Familie und dann bin ich ja erstmal weggeflogen für 10 Tage oder so.
Wohin?
Den Kopf frei gekriegt. Einfach weg.
Wohin?
Weg. Und mit der Familie, deswegen nicht auf Mallorca, aber dann einfach den Kopf freigekriegt, dann viele Gespräche geführt und viel Positives mitbekommen, wie ja viele Menschen auch zu mir gehalten haben und die mit mir dann auch geredet haben. Und dann nach den Gesprächen allen, das 2-3 Wochen gedauert hat, da habe ich gedacht, Fußball ist dein Leben und das kannst du nicht einfach so wegwerfen. Und du siehst doch, dass so viele Menschen zu dir halten, so viele das wollen, dass du weiterspielst, und dann habe ich es auch gemacht. Und dann hatte ich auch wieder, wo ich dann bald mit Thorsten Frings zusammensaß bei Darmstadt, der das dann auch alles in die Wege geleitet hat, da hatte ich wieder dann auf einmal Bock auf Fußball und dann, ja, und habe immer noch Lust, auch sogar im Amateursport. Deswegen, Fußball ist einfach mein Leben und das kann man nicht einfach so wegwerfen, auch wenn es da sehr, sehr, sehr schwierig war nach der Stuttgart-Zeit.
Geil, ich kann mich erinnern, dass du das auch mal erzählt hast, dass Thorsten Frings tatsächlich eine große Rolle gespielt hat bei deinem Comeback.
Ja.
Und dann hast du wieder Bock bekommen auf Fußball und wir alle haben jetzt Bock auf Fußball. Die Pause war lang genug, in einer Woche Bundesliga-Start. Lass uns mal bitte ganz kurz weg vom BVB gehen und einen Blick auf die Bayern werfen.
Ja.
Ich glaube, wir haben es schon mal gesagt, Wundertüte. Plötzlich ist Kompanietrainer, junger Trainer, wenig Erfahrung, untypisch für die Bayern. Ich finde, bei den Bayern sieht man immer eher so ein Grand Seigneur, so ein Ancelotti oder sowas, oder so ein Van Gaal, passt da mehr an die Seitenlinie. Auf der anderen Seite, der Transfermarkt, bislang ist jetzt nicht das Üppige rumgekommen bei den Bayern. Also zum Beispiel De Ligt verloren, oder so, alle abgegeben.
Jetzt kommen, haben sie aber nochmal richtig Geld reinbekommen. Ne? Ich glaube, die werden nochmal zuschlagen. Ja.
Die müssen nochmal zuschlagen.
Ja.
Wie schätzt du die Bayern in der kommenden Saison ein? Wird das Imperium zurückschlagen nach der verlorenen Meisterschaft zum ersten Mal seit 11 Jahren? Oder wird es wieder ein heißes Ding?
Eigentlich werden sie zurückschlagen. Ne? Bayern ist halt Bayern.
Ja.
Wenn sie sauer sind, könnte schon bitter enden für alle. Aber
bitter enden für alle.
Aber ja, ich hoffe es natürlich nicht, dass die Saison spannend bleibt, dass mehrere um den Titel mitspielen. Und aber die werden noch zuschlagen auf dem Transfermarkt auch. Und die haben ja auch keine schlechten Spieler aktuell da.
Ja.
Ich glaube, gerade die Offensive ist jetzt nicht so verkehrt. Und ja, wenn Bayern ins Rollen kommt, dann ist es schwer, die zu schlagen.
Du hast gesagt, eigentlich müssen sie zurückschlagen. Das haben sie damals getan, als ihr sie 2 Jahre in Folge geärgert habt. Dann, als Gipfel die absolute Demütigung im DFB-Pokalfinale mit dem 5:2. Das war ein Bruch im deutschen Fußball. Weil dann hat Uli Hoeneß gesagt, das wird nicht mehr vorkommen. Und dann haben sie investiert. Dann sind sie an Borussia Dortmund rangegangen. Und dann sind sie 11 Jahre in Folge deutscher Meister geworden. Haben dann 2013 auch die Champions League geholt. Aber das war eben Uli Hoeneß. Das war sein Charakter. Er war gedemütigt. Er stand in der Ecke und hat zurückgeschlagen. Traust du ihn so etwas nochmal zu?
Weil auf seine Serie oder was?
Ja, oder generell, dass sie aus dieser Niederlage, die sie erfahren haben, Kraft schöpfen und so angeschlagen sind, dass sie fordern alles weghauen.
Boah, alles weghauen, weiß ich nicht. Ich glaube, die werden dieses Jahr zeigen, was los ist und werden deutscher Meister.
Okay, das ist schon mal der erste Take. Ist eigentlich ein Hot Take. Die Bayern werden Meister. Auf der anderen Seite Bayern 04 Leverkusen. Wir werden kommende Woche noch detailliert über die neue Bundesliga-Saison sprechen, aber auf der anderen Seite der deutsche Meister, Xabi Alonso, hat es geschafft, kaum jemanden abzugeben. Ich wüsste jetzt gerade jetzt gar keinen.
Haben die überhaupt
einen Spieler, den die verloren haben?
Nö. Glaube ich auch nicht, ne?
Ja. Ja, die konnten die komplette Truppe halten mit all der Weltklasse, die drin ist. Graniczaka, Grimaldo, Hofmann und Boniface. Der war in der Rückrunde meistens verletzt. Der ist jetzt wieder da. Er hat 14 Tore in 23 Spielen gemacht letzte Saison. Ich weiß das, weil ich gestern eine Analyse geschnitten habe.
Oh.
Zu Bayer Leverkusen. Dementsprechend, ich sage, Leverkusen macht es wieder.
Boah.
Leverkusen wird genau daran anknüpfen. Ich sehe keinen Grund, warum die schlechter abschneiden sollten als die Bayern.
Ist schon schwieriger, das zu bestätigen, als einmal das zu zeigen. Ich glaube, Leverkusen muss man immer gucken, wie die umgehen, wenn mal wirklich die Niederlagen kommen und ob sie dann dran bleiben.
Naja, die Niederlage gab es ja dann im Europa-League-Finale, aber das werden sie inzwischen aus den Socken geschüttelt haben. Es gab einen lustigen kleinen Disput zwischen Fernando Caro und Max Eberl. Hast du es mitbekommen?
Habe ich gar nicht so richtig. Ich habe das nur mal kurz gelesen, aber ich habe das gar nicht richtig.
Also Caro, der Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen, hat bei einer Fanveranstaltung in der Bayer Arena gesagt, ich halte von Max Eberl nichts.
Okay.
Absolut nichts.
Oh.
Hat er gesagt.
Das ist eine Aussage, ne?
Ja, er hat danach gesagt, das sollte eigentlich nicht an die Öffentlichkeit, aber er stand halt mit dem Mikrofon und da waren halt hunderte Bayer-Fans.
Ja, ist ja klar, dass das in die Öffentlichkeit kommt, aber...
Wie kommt er dazu, dass das unter denen bleibt?
Ja, keine Ahnung, was der sich denkt, aber das ist ja klar, dass das rauskommt und ja, aber wenn das seine Meinung ist... Dann ist es seine Meinung,
dann
ne?
Ist es so,
dann muss er dazu stehen.
Dann muss er dazu stehen. Ja. Er hat natürlich gesagt, es war gar nicht so ernst gemeint, wie es da jetzt gesagt wurde. Aber es ist schon so ein kleiner, es geht wieder los.
Ja, wird interessant.
Es wird definitiv interessant und es gibt noch weitere Aspekte dieser Bundesliga-Saison, die interessant werden. Darauf gehen wir, wie gesagt, nächste Woche ein. Wir haben eine Hausaufgabe bekommen von unseren Hörern. Die wollen Hot Takes. Das heißt, okay, wir müssen ein paar Aussagen treffen für die neue Saison,
oh,
die jetzt nicht jeder mal, die jetzt nicht auf dem Tisch liegen.
Okay.
Also du brauchst
also wie Bayernmeister zum Beispiel da. Das ist nicht so. Nicht so, ne?
Ja, wir brauchen auch nicht sagen, Kiel wird absteigen. So, ja. Nein, wir brauchen
Hot Bayern Take. Steigt ab oder was? Ja.
Sowas, ne? Das wäre der hotteste Take, den du raushauen könntest. Aber dann würde ich auch Fieber messen,
der ja.
Werbung, Leute.
Waldemar Anton war der erste namhafte Transfer, den der BVB vermeldet hat. Weitere Spieler werden folgen. Und auf der anderen Seite haben viele Borussen die Freigabe, den Verein zu verlassen. Es tut sich was auf dem Markt. Und am besten verfolgt ihr das Geschehen mit Ruhrnachrichten Plus. Näher dran geht nicht. Und das Schöne, auch hier ist Bewegung drin. Denn mit der neuen Kampagne bekommt ihr 4 Wochen RN Plus für 1 Euro. Kann man da was verkehrt machen? Ich denke nicht. Testet es aus. Unser Link dazu rn.de/istso. Habe ich euch auch in die Shownotes gestellt. Also einfach draufklicken und genießen. Viel Freude damit.
Werbung Ende.
So, das machen wir nächste Woche. Gucken genau auf die neue Saison. Werfen einen Blick auf den ersten Spieltag und den zweiten dann auch schon. Aber bevor wir diese Folge jetzt beenden, machen wir eine DFB-Pokal-Vorschau, Kevin.
Oh.
Deine Orakelfähigkeiten sind wieder gefragt. Du bist mal Weltklasse, mal desaströs.
Ja.
Wir wissen nicht, was am Ende dabei rumkommt. Fakt ist, wir müssen jetzt die Überraschungen tippen.
Der erste. Ich weiß gar nicht, wie alles genau.
Ja, dafür bin ich ja da.
Ach, Rot-Weiß Essen gewinnt gegen Leipzig.
Zu Hause.
Ja.
RWE gegen RB Leipzig könnte ich mir auch vorstellen. Großes Überraschungspotenzial an der Hafenstraße. Wir gehen mal kurz die Freitagsspiele durch. Würzburg gegen Hoffenheim. Gut. Nicht leicht für Hoffenheim.
Ah, oh, gewinnen sie.
So, Wiesbaden gegen Mainz. Das sind die Kracherspiele.
Gewinnen Mainz auch.
Halle St. Pauli.
Ja.
Dritte Liga gegen erste Liga. Überraschungsbarometer schlägt aus bei
dir. Ja.
Ulm gegen Bayern.
Gewinnt Bayern.
So, dann Aue gegen Borussia Mönchengladbach. Finde ich heiß für Gladbach. Auswärts im Schacht.
Und ich glaube, Gladbach ist wieder nicht so die Saison, ne?
Die sind nicht so gefestigt, ne?
Wir haben nicht überhaupt was geholt, ich habe das gar nicht so mitbekommen.
Auf jeden Fall nichts Namhaftes.
Nein, nein,
man, hat, man hat keine großen Transfers mitbekommen.
Ja, könnte Aue gewinnen.
Aue macht das Ding, glaube ich auch. Das wird eine Pokalüberraschung. Nein. Schott Mainz gegen Fürth.
Nein, puh, Fürth.
Willingen gegen Heidenheim. Puh.
Oh.
Ja, nee, Heidenheim ist zu stark. Essen gegen Leipzig
haben
wir. Das wird deine Pokalüberraschung. Ingolstadt gegen Kaiserslautern.
Könnte auch was drin sein.
Dann wird's spannend. Aalen, nicht dein Aalen, das Aalen mit Doppel-A gegen den FC Schalke.
Ich wünsche es natürlich Aalen, aber ich glaube, da kommt
Königsblau.
Die kommen weiter.
Sind ja jetzt im zweiten Spieltag gab es die Niederlage, ne?
Ja.
Schalke plötzlich wieder ins Straucheln geraten nach dem Monsterstart.
Und nächste Woche spielen sie gegen den ersten, ne, danach die Woche gegen den FC Köln, in 2 Wochen.
Oh, da bist du doch da, ne?
Es ist Sonntag, ich spiele da eigentlich, ja.
Ja. Ich muss da an eine Szene denken, Kevin.
Achso.
Köln gegen Schalke.
Ja.
Du erinnerst dich.
Ja.
Du warst da bei dem Spiel.
Mhm.
In
das war noch erste. Nee, das war
erste Liga.
War erste Liga
das
noch,
war
ne?
Schalke
ja,
erste
ja, ja,
Liga.
Ja, ja, stimmt.
Und dann wurde Kevin Großkreuz, Leute, kurz eingefangen von den Kameras.
Ja.
Nachdem ein Schalker-Tor nicht gegeben wurde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann zeigt er den Stinkefinger in Richtung Schalke-Block. Und es war großer, das war ein Miniskandal.
Ja, war nichts Schlimmes. Emotionen rausgelassen.
Ja, ja.
Im Stadion gehört das dazu, glaube ich, ist ja umgekehrt genauso. Und ich habe mich halt für Köln gefreut, dass es kein Tor war.
Du hast deine Freude auf besondere Art und Weise Ausdruck verliehen. Und ich habe mich natürlich gefreut, weil wir im ersten Podcast-Jahr waren. Und ich mir gedacht habe, jawohl, Kevin, haben wir direkt wieder ein Thema. Greifswald Union, keine Überraschung.
Nein.
Lübeck Dortmund.
Nein.
Überraschungsverbot. Aachen gegen Kiel.
Aachen zu Hause. Könnte auch was gehen für Aachen.
Überraschungsbarometer schlägt aus, wir sagen, Aachen gewinnt.
Ja.
Saarbrücken Nürnberg. Saarbrücken letztes Jahr die große Pokalüberraschung gewesen. Sie tun es wieder.
Haben sie jetzt schon öfter, die haben ja schon mal was, schon im Halbfinale, ne?
Genau, ja.
Vor 4 Jahren oder so.
Keine Ahnung,
genau, ja.
Das ist eine Pokalgewinn,
ja.
Viktoria Berlin, Augsburg.
Na.
Regensburg, Bochum.
Na.
Bremer SV, Paderborn.
Wo ich Bochum gesehen habe, gegen Aalen, ne? War das erste Testspiel natürlich, aber da waren die jetzt nicht so.
Hat die nicht umgehauen?
Die werden schwer haben, glaube ich, die Bochumer.
Hildesheim, Elversberg.
Gewinnt Elversberg.
Sandhausen Köln.
Gewinnt der FC.
Rostock Hertha.
Da könnte auch was gehen.
Das ist ein richtig fettes Spiel.
Ja.
Wir sagen Pokalüberraschung,
ja,
oder?
Ja.
Dresden Düsseldorf.
Auch, könnte auch was gehen.
Wir sagen Pokalüberraschung.
Alles im Osten, ne?
Ja, wenn die Heimspieler haben, dann scheppert's einfach. Ja. Lotte Karlsruhe. KSC.
Ja.
Meppen HSV.
Ah, wird auch, aber HSV ist auch immer für die erste Runde gut, ne? Auszuscheiden.
Also mit so einem Lapsus zu starten.
Aber ich glaube, das schaffen wir. Aber ein neuer Trainer ist bei Meppen auch. Ja, stimmt.
Weil weißt du das?
Weil Adrian Alipur da entlassen wurde, der war ja mal bei Ablebeck Trainer, deswegen weiß ich das.
Ach so.
Und neuer Trainer, Pokal, ne? Aber mal schauen, das Spiel.
Offenbach-Magdeburg, Biberer Berg.
Ja, Magdeburg ist, ne, Magdeburg gewinnt.
Magdeburg gewinnt. Koblenz-Wolfsburg.
Gewinnen Wolfsburg.
Cottbus-Bremen, Stadion der Freundschaft gegen Werder. Hier schlägt unser Barometer. Ja. Wir sind wieder im Osten.
Ja, könnte Cottbus, der Cottbus Osten gewinnt.
Steht,
ja.
Der Osten steht für Pokalüberraschung. Braunschweig-Frankfurt ebenfalls. Frankfurt sehr gut in der ersten Runde rauszufliegen. Das können sie.
Aber so, meinst du, so viele Sensationen gibt es?
Ja. Ich glaube, ich sag auch hier, Braunschweig gewinnt das Ding.
Okay.
Dann haben wir Münster gegen VfB Stuttgart.
Ja, gewinnt der VfB.
VfB gewinnt. Und Jena gegen Leverkusen, das wird Bayern 04 Leverkusen regeln. Der DFB-Pokalsieger. So, das war unsere Pokalvorschau. Wenn ihr das Ganze in der kommenden Woche hört, dann wisst ihr schon, wo wir überall weit daneben lagen. Nächste Woche dann der Blick auf die Bundesliga, Leute. Das war Viertelstunde Fußball für diese Folge. Es geht wieder los. Wir haben Bock. Ich hoffe, ihr habt es auch. Nächste Woche kommt wieder euer Audio-Snack für zwischendurch Viertelstunde Fußball. Kevin, wir gucken mal. Wir lassen uns überraschen, wo wir sitzen.
So sieht's aus.
Mach gut, bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.
Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.